Verfolgung, was auch uns zeigt, in welche Richtung es gehen kann. Ich möchte diese ziemlich brutalen Verse von Matthäus 14, Vers 1 bis 12 lesen. Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes, und er sprach zu seinen Knechten: Das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias, also dieser Frau, um die es da ging, vor ihnen. Das gefiel Herodes gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Der König wurde traurig, doch wegen des Eides und wegen derer, die mit ihm zu Tisch lagen, befahl er, es ihr zu geben. Und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten, und sein Haupt wurde hergetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn, und sie kamen und verkündigten das Jesus. Herr, ich möchte jetzt nochmal bitten, dass dein Wort, was in allen Teilen nützlich ist, damit wir mit dir leben, dass es zu uns redet. Amen. Ja, da wird ein Mann brutal ermordet, einfach willkürlich, weil ein Herrscher im Suff betrunken, leichtfertig was versprochen hat und weil andererseits hinter den Kulissen diese Frau schon Dinge versucht hat einzufädeln und das Mädchen mitgemacht hat. Aber total willkürlich, ne? Da kommt einer und der Kopf wird abgeschlagen. Und das ist schrecklich, aber so Dinge gibt es heute auch weltweit. Es gibt solche Gewaltherrscher, die machen können, was sie wollen, buchstäblich. Ich denke jetzt an Nordkorea, dieser Kim Jong-un, dritte Generation schon, wo Christen in Straflager kommen, zum Teil in Sippenhaft, wenn es irgendwie rauskommt, dass sie Christen sind, wo auch sonst Menschen geknechtet werden, der mit Nuklearwaffen spielen kann. Ich hatte den Isaias Afewerki erwähnt aus Eritrea, der einfach, weil er Angst um seine Macht hat, irgendwie entscheiden kann, welche Religionen erlaubt sind, welche nicht. Oder Xi Jinping aus China, sicher hochintelligent, aber der mit der fortgeschrittenen Technologie es immer mehr schafft, alle unter Kontrolle zu haben, eben auch die Christen. Ich möchte am Anfang gleich darauf hinweisen, hier in dem Text, dass interessanterweise der eigentlich Gebundene und in Angst Lebende ist der Herodes, eben dieser Gewaltherrscher selbst. Der hört von Jesus und dann, weil er das schlechte Gewissen hat, das war ja vorher, dass er den Johannes hat umbringen lassen, denkt er in seiner psychopathischen Angst, das ist jetzt vielleicht wieder Johannes, der auferstanden ist und was kann mir jetzt passieren und so weiter. Und seine Unausgeglichenheit sehen wir, einmal steht er wollte ihn nicht töten, er hätte ihn gerne getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk und dann nachher fürchtet er sich wiederum vor den Leuten, die bei ihm sind, wo er ihn eigentlich dann nicht töten wollte, aber jetzt in der Falle war und ihn töten musste. Also die eigentlichen Unfreien sind eigentlich die, die sich gegen Gott auflehnen, auch wenn es ganz, ganz anders aussehen kann. Nichts Neues unter der Sonne. Johannes der Täufer war zweifelsohne ein Verfolgter. Ich möchte mal ein paar Punkte herausheben, was ihn charakterisiert hat und was dann auch Herausforderung für uns ist. Und zwar war Johannes zum einen ein Mensch der Wahrheit. Das ist ja das Kennzeichen von Boten Gottes, von echten Boten Gottes, die etwas weitergeben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat oder ihnen sogar als Propheten ganz ausdrücklich aufgetragen hat. Und sie sagen es ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Also sie sagen es nicht, weil sie meinen, ja, denen gefällt das, dann sage ich lieber da das und denen gefällt das nicht, da sage ich das nicht, sondern sie sagen Wort Gottes in Wahrheit. Und alle Propheten fast durchweg im Alten Testament sind deswegen in Schwierigkeiten gekommen, weil sie meistens gerade gegen die Herrschenden etwas sagen mussten. Weil sie keine Abstriche gemacht haben an der Wahrheit, die Gott ihnen offenbart hat. Der Stephanus, der vorher erwähnt wurde, der hat das mal in seiner Rede so rückblickend gesagt: Welchen Propheten haben eure Väter, und er meint die jüdischen Führer, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das war eine rhetorische Frage, weil alle irgendwie Schwierigkeiten kriegten. Und das, was Johannes weiterzugeben hatte, war ja auch nicht so einfach. Seine zusammengefasste Nachricht war: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe beigekommen. Es hört sich für uns erstmal feierlich und christlich an, aber es war eine Herausforderung. Menschen zu sagen, tut Buße, heißt ja, du bist nicht so, wie du eigentlich sein solltest. Du musst dich ändern. Wenn du so weitermachst, kommst du eben nicht ins Himmelreich. Dann gehst du verloren, du kommst in die Hölle oder wie auch immer man das sagt. Und das ist auch heute unsere Botschaft. Ich möchte jetzt nicht dazu ermutigen, auf die Straße zu gehen und mit einem Poster, ihr kommt alle in die Hölle oder so. Aber wir sollten auch letztlich nicht zurückschrecken, die Wahrheit zu sagen, irgendwie, mit liebevollen Worten, aber muss es doch klar sein, worum es geht. Ihr müsst umkehren, sonst geht ihr verloren. Und das war in der Zeit von Johannes eine Herausforderung, besonders auch für die religiösen Führer. Die meinten, uns kann ja nichts passieren, weil wir zum Volk, das Volk Gottes leiten. Aber Johannes ruft plötzlich in die Wüste an den Jordan. Und jeder dachte, ja, wenn man was Religiöses will, dann bitte in Jerusalem, im Tempel. Und dann steht jetzt plötzlich einer in der Wüste und sagt, kommt hierher, lasst euch taufen. Und taufen lassen war eine Herausforderung. Weil bis dahin, es gab sowas wie Taufe für Nicht-Juden, die Juden werden wollten. Die sogenannte Proselytentaufe. Und jetzt sagt Johannes, alle, ob ihr Jude seid, natürlich ging jetzt erstmal um die Juden, wie fromm ihr seid, ob ihr Pharisäer seid oder Priester oder Zöllner, ihr müsst Vergebung haben, ihr müsst euch taufen lassen, ihr müsst umkehren. Das war eine Herausforderung. Und Johannes machte die Wahrheit konkret. Er redete über Sünde, er hat verschiedenen Bevölkerungsgruppen verschiedene Sachen gesagt, zum Beispiel den Soldaten, sie sollen nicht mit Gewalt irgendwie sich bereichern oder den Zöllnern, dass sie nicht mehr nehmen sollen, als es gesetzlich richtig ist. Und schließlich sagt er sogar dem Führenden, dem König, eine Wahrheit, die das ganz private Leben betrifft. Er sagt, du hast Ehebruch begangen, du hast widerrechtlich deinem Bruder die Frau ausgespannt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation war. Das fand ich sehr interessant, weil heute oft gesagt wird, ja, was als Christ, was hat man mit dem Sexualleben von anderen Menschen zu tun? Johannes, da wo Gott es ihm aufgetragen hat, hat er sich da eingemischt. Das gehört mit zur Nachfolge Jesu. Und er hat es sogar dem Höchsten gesagt, wo er am meisten Widerstand befürchten musste. Also Johannes hat radikal die Wahrheit gesagt. Das ist eine Herausforderung für uns heute. Manchmal wird ja gefragt, warum werden wir in Deutschland nicht verfolgt? Da gibt es verschiedene Erklärungen natürlich. Wir können sehr dankbar sein für die viele Freiheit, die wir haben. Aber ich bin überzeugt, wenn wir mutig die Wahrheit des Wortes Gottes in unsere Welt, zu uns, den Menschen um uns herum sagen, dass wir mehr Schwierigkeiten kriegen würden, als wir es bis jetzt haben. Wir dürfen uns nicht anpassen. Alles zu seiner Zeit, aber als Nachfolger der Wahrheit, die Jesus ist, geht es darum, Menschen die Wahrheiten von Jesus Christus weiterzusagen. Und wie Johannes leiden heute viele Christen weltweit auch gerade dann, wenn sie das Evangelium weitergeben. Wenn im muslimischen Kontext jemand sagt, Jesus ist der einzige Retter, der wahre Gott, und du kannst nur gerettet werden, indem du an Jesus glaubst, und Jesus ist nicht nur für Christen gekommen, sondern für alle Menschen, dann kann man da Schwierigkeiten kriegen. Und je nach Umgebung muss man die Wahrheit Gottes in die jeweilige Situation hineinsagen, mit Weisheit, aber doch mit Klarheit. Zweitens sehen wir, Johannes war ein Mensch mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Haltung zu Jesus und zu sich selbst. Wisst ihr, wo das Gemälde zu finden ist? Ist von einem bekannten Altar. Das steht heute in Colmar in Elsass. Von einem Künstler, der Matthias Grünewald hieß, also schon vergangene Zeit. Und da ist ein Ausschnitt von dem Bild auf dem Altar. Und da steht rechts der Johannes und zeigt auf Jesus. Das war natürlich nicht historisch, sondern künstlerisch. Johannes war ja tot, als Jesus am Kreuz hing. Aber Johannes hält das Wort Gottes in der Hand und zeigt auf Jesus Christus. Ich habe nochmal einen Ausschnitt davon. Es gibt Interpretationen zu diesem Bild, die sagen, der Künstler hat den Zeigefinger überdimensional lang gemalt. Das ist länger als normaler Zeigefinger an der Hand ist, um zu zeigen, was wichtig war für Johannes. Sein Leben war auf Jesus, auf den Messias zu zeigen. Der ließ sich dann nicht auf einen Wettkampf mit Jesus ein, seine Jünger schon. Es gibt eine Situation, da kommen die Jünger von Johannes zu Johannes und sagen, Rabbi oder wie sie ihn genannt haben, jetzt hat der Jesus auch angefangen zu taufen und sogar viel mehr Leute laufen zu dem als zu uns. Und die wollten wahrscheinlich hören, ja, da müssen wir mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, da muss ich was ändern oder ich rede mal mit dem, dass wir hier uns nicht Konkurrenz machen. Aber was sagt Johannes stattdessen? Er sagt, das ist richtig so. Er, Jesus, muss größer werden, ich muss immer geringer werden. Das hat er vorher schon gesagt. Er hat gesagt, ich kann euch mit Wasser taufen, Ausdruck der Buße, der Vergebung, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er wird euch neues Leben geben, das kann ich nicht. Und ich bin es nicht wert, seine Schnürsenkel aufzulösen. Das war die Haltung von Johannes. Es ging ihm nicht um sich selbst, sondern um seinen Auftrag auf Jesus zu zeigen. Und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe heute auch, so ein Zeigefinger zu sein. Dass es Johannes nicht um Anerkennung bei den Führern des Volkes ging, das haben wir schon gesehen. Es ging ihm auch nicht um Reichtum oder Bequemlichkeit, das sah man an seiner Kleidung, da hat ja steht Kamelhaar und Heuschrecken gegessen und sowas. Aber es ging ihm auch nicht um den geistlichen Erfolg. Er wollte nicht der bekanntere Prediger sein, sondern er wusste, ich muss lang mehr und mehr zurücktreten, damit Jesus gesehen wird. Es ist ja auch unter Christen durchaus gefährlich, dass man zwar über Jesus redet, aber eigentlich selbst gesehen werden möchte oder beachtet werden möchte. Ich habe schon gehört von Leuten, die in irgendeiner Gemeinde wieder rausgegangen sind, weil sie nicht genügend Anerkennung erfahren haben. Oder dass man sich vergleicht, wenn man predigt mit anderen Predigern. Das kenne ich selber auch. Ich erinnere mich mal vor vielen Jahren, wo ich irgendwie neidisch auf meinen Bruder war, der auch Theologie studiert hat, weil der so das toll machen konnte. Bis ich dann plötzlich gemerkt habe, das ist Sünde. Weil es geht um Jesus. Das heißt auch, wir müssen uns nicht anders darstellen, als wir sind. Wenn jetzt jemand sieht, Wolfgang hat eine tolle Predigt gemacht, das ist ein toller Kerl, und dann denken sie mehr an den, der das gemacht hat, als an Jesus, dann stimmt was nicht. Aber wenn Menschen sehen, das ist ja der da vorne steht oder der mir das und das gesagt hat, der hat ja auch seine Fehler, fragt seine Familie und dann werden sie genug finden. Und trotzdem scheint durch den irgendwie was durch, was dann eigentlich nur von Gott kommen kann. Dann ist es genau richtig. Darum ging es Johannes. Er muss größer werden, ich immer geringer. Es geht nicht um meine Verwirklichung, um meine Anerkennung als ein Prophet oder als ein großer Prediger, als ein geistlicher Führer. Er war ein geistlicher Führer, aber er führte hin zu Jesus und seinem Werk. Weil es ja um die Wahrheit geht, wie ich eben schon sagte, verschweigt die Bibel aber auch das Folgende nicht. Johannes war zu gewissen Zeiten ein Mensch im Zweifel. Davon wird uns eigentlich einige Kapitel vorher berichtet, im Kapitel 11 von Matthäus. Da ging es nämlich für Johannes wirklich immer tiefer. Er hatte sich gewünscht, ich muss immer geringer werden und Jesus immer größer. Und jetzt wurde er sehr gering, er wurde verhaftet und kam ins Gefängnis. Aber wahrscheinlich hatte er sich das so nicht vorgestellt. Er muss mit seinem Tod rechnen. Und gleichzeitig ist Jesus draußen nicht gefangen und sein Jesus-Stern geht sozusagen auf. Alle Menschen sind begeistert von ihm, er tut Wunder. Es wird über ihn geredet. Aber es sieht so aus, als sei Jesus noch nicht mal zu Besuch gekommen im Gefängnis. Wir wissen ja aus anderen Stellen der Bibel, dass die beiden sogar verwandt waren. Also Maria verwandte mit Elisabeth, der Mutter von Johannes. Und da sitzt nun Johannes und der hatte gesagt und wusste aus der Bibel, der Messias ist der, der gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien. Und jetzt sitze ich im Gefängnis und Jesus geht es noch recht gut draußen. Und dann kommt er in Zweifel, obwohl er so einen Klarblick gehabt hat, als er Jesus da kurz vor der Taufe gesehen hatte, da sagt er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann wusste er auch, dass der, den er jetzt tauft, der Messias ist. Aber nun kümmert er sich gar nicht um ihn. Und der große Prophet Johannes ist im Gefängnis. Und dann schickt er Leute hin. Daraus schließe ich, dass Jesus vermutlich nicht zu Besuch bei ihm war, dass er einige seiner Jünger aus dem Gefängnis zu Jesus schickt und ihn fragen lässt, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also er hat Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias ist. Der da kommen soll, das ist ein Ausdruck für den erwarteten Retter, den Messias. Ich möchte gleich hinzufügen, gut, dass er mit seinen Zweifeln zu Jesus geht. Also er kann nicht selbst gehen, aber er schickt die Fragen zu Jesus. Das ist das Wichtigste, wenn wir mal in Zweifel kommen, dass wir nicht Jesus den Rücken kehren, sondern mit unseren Fragen direkt zu Jesus gehen. Natürlich gerne mit Hilfe von anderen Leuten, so wie es Johannes auch gemacht hat. Aber kehr Jesus nicht den Rücken. Wenn du denkst, ich verstehe da vieles nicht, da läuft vieles anders, als ich eigentlich erwartet hätte, sag das Jesus direkt. Herr Jesus, ich verstehe dich nicht, was machst du da? Ich bin nah dran aufzugeben. Das verkraftet Jesus sehr wohl. Wir müssen nicht Angst haben, dass Jesus so zart beseitet ist, dass er beleidigt sich abkehrt von uns. Aber wie Johannes zu Jesus geht, nicht von Jesus weg. Oft hängen ja unsere Zweifel mit falschen Erwartungen zusammen. Wenn jemand als Christ so gelehrt wurde, dass Christsein so heißt, es geht immer alles gut, dann muss er enttäuscht werden. Ich weiß mal, ich kam schon aus einer christlichen Gemeinde, da gab es mal so ein Lied, Jesus, enttäusch dich nie, Jesus, enttäusch dich nie. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das stimmt ja, wenn man es genau theologisch begründet, aber in der Lebenswirklichkeit stimmt das nicht immer. Also jetzt, Jesus enttäuscht uns, weil wir Täuschungen haben. Enttäuschen heißt ja von Täuschung befreien. Jesus muss uns enttäuschen, weil wir viele falsche Erwartungen haben. Wenn wir von ihm erwarten, dass er uns alles leicht von der Hand gehen lässt und das kommt dann nicht, dann lässt das Jesus extra so, damit wir die Realität merken. Jesus hatte ja seinen Nachfolgern sehr offen gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Jetzt muss ich zugeben, das war nachdem Johannes getötet worden war. Aber Jesus versucht nicht, Menschen mit falschen Versprechungen zu werben, die sich nachher nicht erfüllen. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und wir sehen heute, das Wort stimmt. Weltweit werden Christen verfolgt. Christen in China, Eritrea oder gar Nordkorea ist das bewusst. Die werden niemals Christen, weil sie denken, dann habe ich es ein bisschen leichter. Natürlich, weil ihnen Jesus was gibt, was niemand anders geben kann, aber nicht, um irgendwie in der Karriere höher zu kommen oder ein lockereres Leben zu haben. Jesus antwortet dem Johannes, aber er warnt ihn auch. Er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also zum einen, Jesus wendet sich nicht ärgerlich ab, wie kann der an mir zweifeln? Er sendet dem Johannes eine Botschaft, er sagt ihm, was ihr seht, Blinde werden sehend, Lahme gehen und so. Also das war eindeutig, das ist der Messias, die Botschaft. Ich bin der Messias. Aber selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also nochmal, gerade wenn du Jesus wie Johannes in dieser Situation nicht verstehen kannst, wende dich nicht ab von ihm. Sich ärgern heißt nicht mal, ja, was macht Jesus da, ne? Sondern ärgern, Skandal steckt da eigentlich drin, sich abwenden und sagen, dass ich kann nicht mehr mit Jesus weitermachen. Liebst du Jesus wirklich, dann lauf nicht von ihm weg, wenn er dich scheinbar enttäuscht, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, sagt Jesus zum Johannes. Nun finde ich sehr ermutigend, auch für mich, der ich auch schon in meinem Leben Zweifel gehabt habe und immer mal wieder habe, dass Jesus Christus diesen Mann, der eben auch mal in Zweifel gefallen ist, trotzdem hoch würdigt. Johannes ist ein Mensch, der von Jesus gewürdigt wird. Interessanterweise gerade an der Stelle, wo er dem Johannes ausrichten ließ, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, da gehen die Boten weg und kurz danach im gleichen Kapitel redet Jesus dann weiter mit seinen Jüngern über den Johannes und dann sagt er ihnen, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Er sagt, er ist der Größte und dann sagt er aber, der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ich habe manchmal überlegt, wie kommt Jesus darauf zu sagen, dass Johannes der Größte der Propheten war. Jesaja hat ein viel längeres Buch geschrieben. Elia hat mächtige Wundertaten getan, Elisa auch. Ich habe den Eindruck, dass Jesus die Größe nach der Nähe zu ihm selbst bemisst. Wenn du groß sein willst, sei möglichst nah an Jesus. Und Johannes der Täufer war ja zeitlich am nächsten an Jesus dran. Der war der, der direkt Menschen auf Jesus weisen konnte. Und dadurch ist er der Größte. Je näher wir an Jesus sind, desto größer sind wir. Deine wahre Größe wird nicht an irgendwas anderem bemessen, wie erfolgreich du in der Schule warst oder wie viel Geld du verdient hast, sondern wie nah du an Jesus bist. Jesus erklärt seinen Jüngern dann sogar, dass Johannes die Erfüllung der letzten alttestamentlichen Verheißung sei. In Malachi, letztes Buch im Alten Testament, gibt es eine Prophezeiung, die sagt, ich will euch senden den Propheten Elias, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Jesus sagt dann seinen Jüngern, ihr versteht das wahrscheinlich noch nicht richtig, aber das ist eigentlich der Johannes, ist dieser Elias, der im Geist und in der Kraft des Elias gekommen ist, mit einer ganz bestimmten Aufgabe, nämlich das Kommen des Messias unmittelbar vorzubereiten. Also Jesus würdigt diesen Johannes, das finde ich zum einen tröstlich, weil wir auch die Schwäche von Johannes gesehen haben. Verständlich, aber eben nicht immer absolut souverän. Und trotzdem sagt Jesus, dieser Mann ist ein Großer. Es mag uns viel bedeuten, was Bekannte, Freunde, Gemeindeglieder über uns denken. Das ist auch nicht unwichtig, wie wir in der Gesellschaft dastehen und so weiter. Aber was letztlich zählt für unser Leben, für unser Sterben und für die Ewigkeit, ist, was Jesus von uns denkt, wie Jesus dein Leben und dich beurteilt. Und das war für Johannes genug. Ich bin mir sicher, dass wir ihn wiedersehen werden. Den verfolgten Johannes hat Jesus hoch gewürdigt. Auch denen, die heute in Verfolgung leben, gibt er besondere Verheißungen. Meine Schwägerin, die Mutter von Elisha, der hier ist, deren Mann ermordet wurde in der Türkei, hat manchmal mit Ernsthaftigkeit gesagt, Gott hat meinen Mann geehrt durch den Märtyrertod. Das ist uns sehr fremd, aber in solchen Ländern wie Ägypten und so, da weiß ich das, wo die Märtyrer geehrt werden, weil man sagt, Gott hat sie geehrt. Es gibt ein Gleichnis, wo Jesus berichtet von diesen anvertrauten Talenten oder Pfunden oder wie man das nennt, wo also der Herr seinen Knechten was gibt und sie sollen damit arbeiten, bis er wiederkommt. Und dann ganz zum Schluss sagt er denen, die treu waren, recht so, du guter und treuer Knecht. Und ich habe dann gedacht, ich lebe dafür, eines Tages aus dem Munde Jesu das hören zu können. Im Griechischen, die Originalsprache des Neuen Testaments, steht ein ganz kleines Wort, oi. Da steckt in Evangelium, gut, gut. Wenn wir das mal von Jesus hören, dann ist unser Leben gelungen. Das hat mich dann wiederum an die Schöpfungsgeschichte erinnert, wo Gott sich alles anguckt, was er geschaffen hat und dann an einer Stelle sagt, alles war sehr gut. Das heißt aber auch, dass das, was Gott dann als gut bewerten wird in unserem Leben, das ist, was Gott in uns geschaffen hat. Nur was Gott irgendwie selbst, auch wenn durch Menschen gemacht hat, das ist wirklich gut. Dazu müssen wir ein Werk Jesu sein. Paulus sagt das mal, wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern durch Gnade, durch Glauben, aber wir sind sein Werk, also wir sind selbst ein Werk Gottes und er hat Werke für uns vorbereitet, damit wir darin leben sollen. Also deswegen, wir sollen jetzt nicht sagen, ich will gut sein in dem Sinne, ich muss jetzt alles perfekt machen, aber achte drauf, welche sind die Werke, die Jesus für dich gemacht hat, die er dir vor die Füße legt, aufs Herz legt und tu das in Treue. Egal, was Menschen denken, egal, ob du groß rauskommst oder nicht, damit eines Tages Jesus zu dir sagen kann, gut. Dann wird er sagen, du hast zugelassen, dass ich etwas sehr Gutes in dir und durch dich machen konnte. Und dann in dem Gleichnis, aber ich denke, wir können das übertragen, sagt dann der Herr noch zu seinen Knechten, gehe ein zu deines Herrn Freude. Dann kommt eine große Feier, dann kommt ein ewiges Glücklichsein mit wunderbaren Tätigkeiten, die Gott auch dort für uns bereit haben wird. Ja, nochmal als kurze Zusammenfassung. Der Johannes ist ein Mensch der Wahrheit, auch wenn das unangenehme Konsequenzen haben sollte. Und das sollte ein Ziel für uns sein. Wir sollen nicht Verfolgung suchen, aber wir sollen auch nicht dem Lachen der Menschen, der Unverständnis oder vielleicht sogar auch den Angriffen der Menschen ausweichen, indem wir uns nur auf die angenehmen Dinge zurückziehen. Johannes hatte die richtige Einstellung, dass es nicht um ihn selber ging, sondern um Jesus. Er sagte, ich muss weniger werden, Jesus muss mehr werden. Und das sollte auch unser Ziel sein. Als es dann so kam, war das auch für Johannes schwierig. Er ist in Zweifel geraten, aber er richtete seine Zweifel an Jesus selbst. Und was entscheidend ist, Johannes wurde von Jesus gewürdigt als ein treuer Knecht. Und das möchten wir auch für uns. Ich bete noch. Ja, wir können gerne aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns solche Beispiele von Menschen, die dir treu waren, in deinem Wort zeigst, aber auch heute rings um uns herum und in Ländern der Verfolgung. Und ich bitte dich, dass das nicht irgendwie wie eine unerklimmbare Höhe für uns scheint, sondern ja, der Johannes war ein Mensch, Elia war ein Mensch wie wir, steht mal im Jakobusbrief. Und trotzdem hast du wunderbare Dinge für uns und wir wollen dir folgen. Wir wollen, dass durch unser Leben Menschen auf dich hingewiesen werden und gerettet werden. Und ich bitte dich für die Geschwister hier, dass du jeden Einzelnen hilfst, in den Werken, die du vor sie gelegt hast, treu zu sein und nicht auf Menschen zu schauen, sondern auf dich und auf deine Zustimmung. Dafür segne und schütze du uns, Herr Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen.